Guten Morgen, herzlich willkommen zur Predigt. Wir machen weiter im Alten Testament und zwar mit dem Buch Ruth. Ich habe gerade gehört, das Thema heute soll sein, Ruth ist gut. Da wollen wir mal schauen, ob das wirklich so ist. Wir fangen wie immer an mit dem, was bisher geschah. In unserer wöchentlichen Soap Opera sind wir ja mit dem Volk Israel unterwegs und wir hatten davor das Buch der Richter. Und die Richterzeit in Israel ist ja eine ganz dramatische Zeit. Es geht drunter und drüber. Es fallen immer irgendwelche fremde Völker in dieses Land ein. Dann kommt ein Richter und rettet sie. Aber das ist kein schöner Kreislauf, sondern das ist so eine Abwärtsspirale und es wird immer schlimmer. Und vor 14 Tagen hatten wir da so einen ganz verstörenden Text, wo, ja, man kann sagen, im ganzen Land herrscht Mord, Totschlag und Vergewaltigung. Und das ganze Land, das ganze Volk ist irgendwie durch und durch böse geworden, verdorben, nichts funktioniert mehr. Es geht drunter und drüber, es gibt keinen König, der für Ordnung sorgt. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen hinein und gucken uns die Geschichte von einer Familie an. Das ist nämlich das, was im Buch Ruth passiert. Da geht es um eine Familie, ihr Schicksal und ja, wie es dieser Familie geht. Es geht nicht so sehr um das große Bild, um die um große Feldzüge oder irgendwelche Feldherren, sondern um das kleine Leben im täglichen Rahmen. Das ist ja heute auch noch so. Es gibt bei Filmen manchmal diese großen Abenteuerfilme, wo irgendwie die große Geschichte gezeigt wird, jemand geht ein fremdes Land erobern oder was weiß ich. Und dann gibt es so diese kleinen Filme, wo es viel um Beziehungen geht und um das kleine Leben, so die tägliche Seifenoper. Und so ein bisschen ähnlich ist das bei Ruth. Ja, das Schicksal einer Familie. Und wir lesen im Buch Ruth, wenn ihr die Bibel habt, schlagt auf Ruth 1. Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Noomi. Die Söhne waren Machlon und Kilion. Die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Aber 10 Jahre später starben auch Machlon und Kilion und ihre Mutter Noomi war nun ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder. Als sie erfuhr, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es in Juda wieder zu essen gab, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter gingen mit. Unterwegs sagte sie zu den beiden, »Kehrt wieder um. Geht zurück, jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann« und lasse euch ein neues Zuhause finden. Noomi küsste die beiden zum Abschied, doch sie weinten und sagten zu ihr, »Wir verlassen dich nicht, wir gehen mit dir zu deinem Volk.« Noomi wehrte ab, »Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um.« »Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten, und selbst wenn es möglich wäre und ich es heute noch tun würde und dann Söhne zur Welt brächte, wollt ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr so lange allein bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter, ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat.« Da weinten Ruth und Orpa noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und nahm Abschied, aber Ruth blieb bei ihr. Noomi redete ihr zu, »Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach es wie sie, geh ihr nach.« Aber Ruth antwortete, »Dränge mich nicht, dich auch zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben, und dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte, nur der Tod kann mich von dir trennen. Als Naomi sah, dass Ruth so fest entschlossen war, gab sie es auf, sie zur Heimkehr zu überreden. So gingen die beiden miteinander bis nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, sprach es sich sofort in der ganzen Stadt herum, und die Frauen riefen: »Ist das nicht Naomi?« »Nennt mich nicht mehr Naomi«, sagte sie, »nennt mich Mara, denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen, arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi?« Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. So war Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth wieder nach Bethlehem zurückgegangen. Dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Wir werden nacheinander durch die Kapitel dieses Buches durchgehen, und zwar immer unter folgendem, mit folgender Methode. Wir werden da erstmal durchgehen und gucken, was ist da eigentlich passiert. Dann werde ich etwas aus dem Gesetz benennen, was man braucht, um zu verstehen, was da los ist. Dann die Kernaussage des Kapitels und dann das Kernwort. Und dann werden wir gucken, was uns Gott damit sagen möchte. Also, die Geschichte geht los in der Zeit der Richter. Und wir haben ja vorhin schon gehört, was in der Zeit der Richter in Israel los ist, nämlich Chaos, und es geht drunter und drüber. Kein Wunder, dass eine Hungersnot kommt. Warum auch immer. Vielleicht hat es nicht geregnet, vielleicht sind wieder irgendwelche fremde Völker eingefallen und haben alles geklaut. Ein Mann und seine Frau und seine zwei Kinder verlassen das Land. Das ist nicht gut. Warum ist das nicht gut? Das Volk Israel sollte von Gott her im Land Israel wohnen. In diesem Land zu sein bedeutet, bei Gott zu sein. Diese Vorstellung, dass Gott überall ist, hatten die damals noch nicht so sehr, sondern das war das Erbteil, was sie bekommen hatten, das war das, wo sie hingehörten, das war ihr von Gott gegebener Platz. Und wenn sie einfach weggegangen sind, dann war das nie gut. Das ist im Alten Testament immer so, dass es darum geht, dass Gottes Volk in Gottes Land wohnt, und darauf liegt der Segen. Jetzt verlässt er wegen einer Hungersnot dieses Land. Das ist ein Zeichen von Unglaube. Man verlässt das Land, die Söhne heirateten Frauen aus diesem anderen Land, diesem Land Moab, in das sie gekommen sind, und das Unglück nimmt seinen Lauf. Der Vater stirbt, die Söhne sterben, übrig bleibt Naomi mit ihrer einen Schwiegertochter Orpa und der anderen Schwiegertochter Ruth. Drei Witwen. Und Witwe sein war damals keine schöne Zeit. Das war kein gutes Los. Du hattest niemanden, der dich versorgt. Du hattest selber nicht das Recht, vor Gericht irgendwie aufzutreten, auch nicht das Recht, irgendwie einen Beruf zu ergreifen. Eine Witwe war damals immer arm. Und jetzt sind die zu dritt. Die Jüngeren könnten wieder heiraten. Die Naomi ist wahrscheinlich schon 40, 50. Ja, weil ihre Söhne haben geheiratet und das ist schon 10 Jahre her. So ist das in dem Text erwähnt. Also die ist wahrscheinlich schon über die Wechseljahre hinaus. Jetzt hören sie, das geht in Israel wieder gut. Und so gehen sie zurück. Die Naomi sagt, ich gehe wieder zurück, weil es gibt dort wieder zu essen. Und Orpa und Ruth gehen erstmal mit. Und dann sagt die Naomi, geht doch zurück. Nehmt euch doch wieder einen Mann. Und dann kommt hier so eine Sache, die ist ein bisschen merkwürdig. Dass sie sagt, geht doch zurück, ja, ich bin zu alt, um noch Kinder zu bekommen, und selbst wenn ich welche bekäme, dann müsstet ihr ja warten, bis die im heiratsfähigen Alter wären. Und das geht zurück auf einen Brauch, einen damaligen Brauch und ein Gesetz aus dem Alten Testament. Das lese ich mal vor, das steht in 5. Mose 25, Vers 5 und 6. 5. Mose, Vers 25. Da steht, wenn zwei Brüder auf demselben Grundbesitz wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dann soll seine Witwe keinen Mann außerhalb der Familie heiraten. Der Bruder des Verstorbenen hat die Pflicht, sie zur Frau zu nehmen. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, gilt als Nachkomme des verstorbenen Bruders, damit dessen Name in Israel erhalten bleibt. Also, die Idee dahinter ist folgende: Wenn eine Familie keinen Sohn hat und der Vater stirbt, dann soll der Bruder des Vaters die Frau heiraten, um dann mit ihr Kinder zu zeugen, und der erste Sohn, der daraus geboren wird, gilt rechtlich als Nachkomme des verstorbenen Bruders. Das Ding hat einen Namen, das heißt auf Fachchinesisch Leviratsehe oder Levirat oder auf Deutsch die Schwagerehe, weil die Witwe heiratet den Schwager. Und der Gedanke steckt hier bei Naomi dahinter, ja? Mahlon und Kilion, die Männer von Ruth und Orpa, sind gestorben. Die Idee ist, es muss einen Bruder geben, damit der mit denen diese Schwagerehe vollziehen kann. Aber den Bruder gibt es noch gar nicht. Dafür müsste die Naomi erstmal selber heiraten, Kinder bekommen. Und die müssten erwachsen werden. Und das funktioniert sowieso nicht, das würde ja erstmal nochmal 15, 16, 17, 20 Jahre dauern und so lange müssten die warten, dann wären die selber eigentlich viel zu alt und deswegen sagt Naomi, Leute, geht doch zurück, ja, ich gehe zurück in mein Land, ihr kennt das nicht und die Orpa macht das, was normal gewesen wäre. Sie weint und verabschiedet sich und geht tatsächlich zurück. Aber Ruth reagiert anders. Ruth sagt in Vers 16 und 17, Ruth 1, Vers 16, dränge mich nicht, dich auch zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Der Kernvers dieses Kapitels. Ruth geht mit. Sie bleibt. Sie sagt, dein Gott ist mein Gott und schwört danach, sogar beim Gott Israels, sie sagt, der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Ich habe mich gefragt, wie die auf diesen Gedanken kommt. Diese Ruth ist doch in Moab aufgewachsen. Da hat sie die moabitischen Götter kennengelernt. Das ist das, was die geglaubt haben. Jetzt ist die mit diesem Mahlon oder Kilion, ich weiß nicht, wer von beiden sie verheiratet ist, kommt in diese Familie, die in Moab Ausländer sind, diese Israeliten, und lebt 10 Jahre lang mit diesen Leuten zusammen. Und nach 10 Jahren vertraut sie dem Gott Israels. Nach 10 Jahren sagt sie, der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Sie schwört bei Yahweh, dem Gott Israels, und nicht bei einem ihrer moabitischen Götter. Das heißt, sie hat in diesen 10 Jahren den lebendigen Gott kennengelernt und sagt jetzt, ich gehe mit dir in dieses Land. Das Wort, das Schlüsselwort in diesem Kapitel heißt umkehren, zurückkehren, umkehren, taucht in diesem Kapitel wahnsinnig häufig auf. Und das ist das Schlüsselwort, um das es geht. Naomi kehrt um. Ihr Mann Elimelech ist mit ihr und den beiden Söhnen rausgegangen aus Gottes Land. Und Naomi kehrt um. Und kehrt zurück. Zurück in Gottes Land. Und das ist die Botschaft, die für uns in diesem ersten Kapitel drinsteckt. Umkehr ist möglich. Du kannst zurück. Vielleicht warst du genauso wie diese Naomi und hast auch mal an Gott geglaubt. Und dann gab es eine Dürrezeit. Und du hast ihm den Rücken gekehrt. Oder vielleicht bist du gerade innerlich dabei, bist zwar noch irgendwie sonntags im Gottesdienst, wenn nicht gerade Corona ist, und oder gehst ab und zu hin, aber innerlich bist du dabei, dich zurückzuziehen, weil du vielleicht eine Dürrezeit erlebst oder weil du denkst, in der Gemeinde laufen manche Sachen so nicht. Du kannst wieder zurück. Bei der Ruth ist das ganz anders. Die hat diesen Gott noch gar nicht erlebt. Die ist damit nicht aufgewachsen. Die hatte mit Gott noch gar nichts zu tun. Und Ruth kehrt trotzdem um. Sie geht trotzdem mit zu diesem Gott in dieses Land. Man kann auch zu Gott umkehren, wenn man mit ihm noch gar nichts zu tun hatte. Wohin kehrt man um? Man kehrt um nach Hause. Das ist das, was man macht, wenn man anfängt, an Gott zu glauben. Man kehrt zurück nach Hause, in ein richtiges Zuhause. Jetzt kommen die beiden da an. Alle sagen, oh, Naomi ist wieder da, wir kennen dich doch, vor 10, 12 Jahren bist du losgegangen, hey, cool, dass du wieder da bist. Und da sagt die Naomi, ey, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Das hat was mit der Namensbedeutung zu tun. Naomi bedeutet die Liebliche, Mara bedeutet die Bittere. Jetzt schade für alle Menschen, die Maria heißen, denn das bedeutet der Name Maria, die Bittere. Und Naomi sagt, mein Schicksal ist bitter geworden. Ich bin gegangen mit einem Mann und zwei Söhnen. Und jetzt bin ich zurückgekommen und ich habe nichts. Ich habe nichts. Aber es geht weiter. Das Buch ist noch nicht zu Ende. 3 Kapitel kommen noch und wir machen weiter mit Kapitel 2. Naomi hatte von ihrem Mann her einen Verwandten namens Boas. Er gehörte zur Sippe Elimelechs und war ein tüchtiger Mann und wohlhabender Grundbesitzer. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu ihrer Schwiegermutter, »Ich will hinausgehen und Ähren sammeln, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Ich finde schon jemand, der freundlich zu mir ist und es mir erlaubt.« »Geh nur, meine Tochter«, sagte Naomi. Ruth kam zu einem Feld und sammelte Ähren hinter den Männern und Frauen her, die dort das Getreide schnitten und die Gaben banden und wegtrugen. Es traf sich, dass das Feld zu dem Besitz von Boas gehörte. Im Lauf des Tages kam Boas selbst aus der Stadt zu seinen Leuten heraus. »Gott sei mit euch«, begrüßte er sie, und sie erwiderten, »Der Herr segne dich.« Boas fragte den Mann, der die Aufsicht über die anderen führte, »Wohin gehört diese junge Frau?« Er antwortete, »Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist. Sie hat gefragt, ob sie die Ähren auflesen darf, die unsere Leute liegen lassen. Seit dem frühen Morgen ist sie auf den Beinen, jetzt hat sie zum ersten Mal eine Pause gemacht und sich in den Schatten gesetzt.« Da wandte sich Boas an Ruth und sagte, »Hör auf meinen Rat. Geh nicht auf ein anderes Feld, um dort Ähren zu sammeln. Bleibe hier und halte dich zu meinen Knechten und Mägden. Gehe hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu hindern. Und wenn du Durst hast, geh zu den Krügen und trinke von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen.« Ruth warf sich vor ihm zu Boden und fragte, »Wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist? Ich bin doch eine Fremde.« Boas antwortete, »Ich weiß, was du seit dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Es wurde mir alles erzählt. Du hast deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen und bist mit ihr zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir, was du getan hast, und belohne dich reich dafür, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz zu finden unter seinen Flügeln.« »Du bist so freundlich zu mir«, erwiderte Ruth. »Du hast mich getröstet und mir Mut gemacht, obwohl ich noch viel geringer bin als eine deiner Mägde.« Zur Essenszeit sagte Boas zu Ruth, »Komm zu uns, iss von dem Brot und tunke es in den Most. So setzte sie sich zu den Knechten und Mägden und Boas gab ihr so reichlich geröstete Getreidekörner, dass sie sogar noch davon übrig behielt. Als sie aufstand, um wieder Ehren zu sammeln, wies er seine Leute an. Lasst sie auch zwischen den Gaben sammeln und treibt sie nicht weg. Lasst absichtlich Ehren aus den Gaben fallen, damit sie sie auflesen kann und sagt ihr kein unfreundliches Wort. So sammelte Ruth bis zum Abend und klopfte dann ihre Ehren aus. Sie hatte etwa 17 Kilogramm Gerste zusammengebracht. Sie trug alles in die Stadt und brachte es ihrer Schwiegermutter und sie gab ihr auch, was von den gerösteten Körnern übrig geblieben war. Naomi fragte sie, »Wo hast du heute Ehren gesammelt? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der dir das erlaubt hat!« Der Mann, auf dessen Feld ich heute war, antwortete Ruth, hieß Boas. Da sagte Naomi zu mir, »Der Herr segne ihn. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat, uns Lebende nicht und nicht unsere Toten. Du musst wissen,« fuhr sie fort, »Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen.« Ruth, die Moabiterin, erzählte, »Er hat zu mir gesagt, ich soll mich zu seinen Leuten halten, bis sie die ganze Ernte eingebracht haben.« Naomi sagte, »Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit den Leuten von Boas gehst. Auf einem anderen Feld werden sie vielleicht nicht so freundlich zu dir sein.« Während der ganzen Gerstenernte und auch noch der Weizenernte hielt sich Ruth zu den Leuten von Boas und las Ehren auf. Als die Ernte vorbei war, blieb sie auch tagsüber weiterhin bei ihrer Schwiegermutter. Man ist jetzt angekommen in dem Land und man muss ja von irgendwas leben. Die zwei sind zwei Witwen. Haben keinen Besitz, sind vielleicht in ihr altes Haus wieder eingezogen, wo seit 10 Jahren die Spinnweben drin sind. Und, na, was machen die armen Leute in einem Land, wo es keine Sozialfürsorge gibt? Sie gehen während der Ernte hinter den Erntearbeitern her und das die Ehren, die in den Boden, in den Dreck gefallen sind, die heben die mit der Hand auf und sammeln die in ihren Korb, um dann wenigstens ein bisschen was zu haben. So, wir gucken zuerst mal wieder ins Gesetz. Da steht nämlich über diese Praxis etwas drin. Im 3. Mose 19, Vers 9 und 10, das Gesetz für das Volk Israel, da steht, wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Auch eure Weinberge sollt ihr nicht ganz ablesen und die heruntergefallenen Trauben nicht aufheben. Lasst etwas übrig für die Armen und für die Fremden, die in eurem Land wohnen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also was die Ruth macht, ist vom Gesetz her festgeschrieben, dass sie das darf. Das ist die Sozialfürsorge in Israel. Und deswegen sagt sie, okay, ich will das jetzt auch machen. Und das fällt ihr nicht einfach in den Schoß. Dafür muss sie von morgens bis abends auf den Beinen sein. Und daran, dass die Naomi nicht mitkommt, merkt man schon, die ist wahrscheinlich zu alt dafür. Um den ganzen Tag in der Sonne auf dem Feld mit einem krummen Rücken die Ehren aus dem Dreck unten rauszuholen. Aber die Ruth, die kann das noch und die macht es auch den ganzen Tag. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie jemanden findet, der ihr das auch erlaubt. Das ist zwar das Gesetz, aber das heißt noch lange nicht, dass das auch passiert. Und wie es der Zufall so will oder wie Gott das zusammenfügt, geht sie auf ein Feld von Boas. Und da hat sie günstige Bedingungen gefunden. Einen wahrscheinlich reichen Bauern, denn er hat Knechte und Mägde. Also hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr Besitz und auch mehrere Felder und der erlaubt ihr zu sammeln und sie bekommt sehr viel zusammen. Der Kernvers. Die Ruth fragt den Boas in Vers 10, sie wirft sich vor ihm zu Boden und fragt, wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist? Ich bin doch eine Fremde. Boas antwortete, ich weiß, was du seit dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Es wurde mir alles erzählt, du hast deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen und bist mit ihr zu einem Volk gegangen, was du vorher nicht kanntest. Also die Ruth ist sehr mutig und treu. Die ist ihrer Schwiegermutter treu und sie ist mutig, in dieses fremde Land zu gehen. Und jetzt kommt der wichtigste Vers, der Vers 12. Der Herr vergelte dir, was du getan hast und belohne dich reich dafür, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz zu finden unter seinen Flügeln. Das Bild, was hier angesprochen ist, ist das Bild von einer Vogel, von einem Vogelelternteil, von einer Vogelmama, die ihre Flügel ausbreitet und dann laufen die Küken alle darunter. Und wenn man Hühner auf dem Hof hat, dann kennt man das vielleicht, wenn die Küken haben. Ja, darunter sind die geschützt. Und so ist die Ruth mit der Naomi zusammen zu dem Gott Israels gekommen, um unter seinen Flügeln Schutz zu suchen. So drückt es der Boas aus. Also Kernvers, Vers 12. Schlüsselwort in diesem Kapitel. Sammeln. Sehr oft kommt das Wort Sammeln im Text vor, dass die Ruth Ehren aufsammelt. Und die Naomi sagt, wer hat dir erlaubt, so viel zu sammeln? Gott versorgt. Gott versorgt, indem die Ruth sammeln kann. Und so ist das auch bei uns heute. Wenn wir zu Gott umkehren, dann wird er uns versorgen. Wenn du zu Gott umkehrst, dann kannst du sammeln. Was können wir sammeln? Wir werden auf dieser Welt als Christen, die wir Gott vertrauen, nicht unbedingt den Reichtum scheffeln. Wir werden auch nicht auf einmal alle Probleme schnipp gelöst bekommen. Und vielleicht werden wir im Leben manche Probleme gar nicht gelöst bekommen. Auch als Christen nicht. Aber was werden wir sammeln? Gott hat versprochen, er wird uns versorgen mit dem, was wir zum Leben brauchen. Wir werden einen Sinn bekommen. Wir werden ein Ziel bekommen. Wir werden bessere Beziehungen zu anderen Menschen bekommen, als wir sie vorher hatten. Und wir werden ewiges Leben bekommen. Wenn du zu Gott umkehrst, dann wird er dich versorgen mit dem, was du brauchst. Wisst ihr, wir beten das ja im Vater Unser. Wir beten, unser täglich Brot gib uns heute. Da heißt das nicht, unser täglichen Kuchen gib uns heute. Aber das tägliche Brot, das hat er versprochen, dass er uns das geben wird. Auch in dieser Zeit, wo gerade alles drunter und drüber geht und man sich fragt, wie soll das mit der Wirtschaft denn noch passieren? Gott hat uns versprochen, er wird uns versorgen, so wie er damals die Ruth und die Naomi versorgt hat. Denen ging es sehr viel schlechter, als es uns heute geht, denn die hatten nichts. Und dann geht die Ruth einmal auf ein Feld, arbeitet von morgens bis abends und hat 17 Kilogramm Gerste mit reingebracht. Das war der erste Tag von der Ernte. Die Ernte ging wahrscheinlich erstmal eine Woche Gerstenernte, dann noch eine Woche Weizenernte oder zwei Wochen. Also sie hat danach genug, um über die Runden zu kommen. Diese zwei Frauen. Ich lese jetzt kein weiteres Kapitel. Aber wir machen noch einen weiteren Punkt, der nämlich auffällig ist in dem Kapitel 2. Also der erste Punkt war die Umkehr nach Hause. Der zweite Punkt, Gott versorgt. Und der dritte Punkt ist, da kommt man hin, wenn man sich die Frage stellt, wie versorgt Gott denn? Wie versorgt Gott denn die zwei? Da fällt ja nicht mit einem magischen Fallschirm auf einmal ein Kilo Gold vom Himmel und die zwei sind reich. Sondern Gott versorgt dadurch, dass die Ruth und die Naomi etwas tun und versorgt durch die Großzügigkeit von dem Boas. Der ist nämlich super großzügig. Nach dem Gesetz hätte er einfach nur der Ruth erlauben müssen, hinter den Leuten herzugehen. Aber er macht viel mehr. Er spricht sie an. Er redet also mit ihr. Er erlaubt ihr selber ausdrücklich, dass sie dort sein darf. Er gibt ihr von dem Trinken der Arbeiter ab. Er gibt ihr von dem Pausenbrot der Arbeiter ab. Und er weist seine Arbeiter an, dass sie sogar noch Ehren herausfallen lassen sollen, damit die Rut mehr aufsammeln kann. Also dieser Mann ist überaus großzügig und nicht knauserig und dadurch versorgt Gott Ruth und Naomi. Daraus können wir lernen, dass wir auch großzügig sein sollen und nicht geizig. Vielleicht versorgt Gott durch deine Großzügigkeit gerade andere Menschen, die wenig haben. Man kann aber nur großzügig sein, wenn man vorher gesammelt hat. Und das ist mit allen Dingen so, die man großzügig verteilen möchte. Zum Beispiel mit Geld oder Besitz. Man kann nur großzügig sein, wenn man etwas sammeln konnte. Ansonsten braucht man ganz viel selber zum Überleben. Das ist auch so mit Zeit. Man kann nur Leuten Zeit geben, mit Zeit großzügig sein, wenn man sie sich nimmt. Das ist auch so mit Aufmerksamkeit. Das ist vor allem so mit Liebe und Zuwendung. Man kann dann anderen Menschen Liebe und Zuwendung geben, wenn man vorher genug bekommen hat. Also, bei Gott sammeln, damit man großzügig sein kann. Das ist die Lehre daraus. Das Motto ist heute: Wer zu Gott umkehrt, findet unter seinen Flügeln Schutz und Versorgung. Und wir wollen das so machen wie Ruth und Naomi, zu ihm umkehren, egal ob du ihn schon gekannt hast, wie die Naomi in unserem Text, oder ob du ihn noch gar nicht kennst, wie die Ruth. Bei ihm finden wir ein richtiges Zuhause. Dann können wir sammeln, um danach großzügig austeilen zu können. Amen.